Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Musik ist höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie. Das hat Ludwig van Beethoven mal in sein Tagebuch geschrieben. Auf die Kraft der Musik haben vor 20 Jahren auch die Gründer des West Eastern Divan Orchestras vertraut, um Daniel Barenboim. In dem Symphonieorchester spielen nämlich junge Musiker aus Israel, Palästina und anderen Ländern des Nahen Ostens zusammen. Gestern Abend haben sie in Berlin ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert mit Beethoven, dazu gleich mehr. Ebenfalls in Berlin ist das Maxim-Gorki-Theater gestern Abend in die neue Spielzeit gestartet. Bei den Salzburger Festspielen hat der Ferenc Molnárs meistgespieltes Stück Lilium Premiere und in Locarno sind die Filmfestspiele mit der Preisverleihung zu Ende gegangen. Das West Eastern Divan Orchestra gibt es also jetzt seit 20 Jahren und es ist ein wichtiges Symbol für ein friedliches Miteinander verschiedener Kulturen bis heute.
Man spricht auch für das West Eastern Divan Orchester als ein Orchester für den Frieden. Das ist es nicht. Frieden heißt eigentlich was? Gerechtigkeit für die Palästinenser und Sicherheit für die Israelis. Ein Orchester kann das nicht bringen, also das wissen wir. Was das Orchester zeigen kann, ist, dass vorausgesetzt, dass eine Situation von Gleichheit geschafft ist, dann können alle miteinander zusammen arbeiten, essen, zusammen lachen und zusammen weinen.
Zum 20-jährigen Bestehen ist Daniel Barenboim, der hier zu hören war, mit dem Orchester gestern Abend in der Berliner Waldbühne aufgetreten. Und zwar mit Werken von Beethoven im Vorfeld des Beethoven-Jahres 2020 zum 250. Geburtstag des Komponisten. Julia Spinola, die Waldbühne, das ist ja eine riesige Open-Air-Arena mit Platz für 22.000 Menschen. Hat denn dann das Wetter gestern Abend mitgespielt?
Ja, absolut. Also gestern herrschte sozusagen ideales Waldbühnenwetter. Trocken, warm, relativ windstill, aber eben auch keine knallige Sonne. Ich habe das ja auch schon ganz anders erlebt. Waldbühnenkonzerte mit sintflutartigen Regenschauern, das ist dann wirklich was für Hartgesottene. Und das gute Wetter war aber dieses Mal auch besonders wichtig, weil die Sicherheitsbestimmungen bei den Konzerten des West Eastern Divan Orchestras wirklich doppelt so scharf sind wie sonst. Man darf fast nichts mit hineinnehmen. Kein Regenschirm, keine Plastikplane, keine Thermoskanne mit heißem Tee, nur eine Tasche mit in DIN A4 Größe. Und diese strengen Kontrollen sind natürlich auch der Politprominenz geschuldet. Gestern hat man unter den Gästen Bundespräsident Steinmeier gesehen, Berlins Bürgermeister Michael Müller, der Kultursenator Klaus Lederer war da und Joschka Fischer und dann noch Schauspielerinnen Iris Berben, Nathalie Wörner, Anna Loos, Martina Gedeck. Und anders als das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker, das immer ein bisschen was von einem großen Volksfest hat, ist das Konzert des West Eastern Divan Orchestra eben immer auch eine politische und symbolisch aufgeladene Veranstaltung und gestern eben umso mehr, als ein reines Beethoven-Programm gespielt wurde, passend zum anstehenden Beethoven-Jubiläum 2020.
Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. War denn Beethoven für dieses Konzert eine gute Wahl?
Absolut. Also ich finde, das macht wirklich Sinn. Natürlich, wenn man klug kombinierte Programme spielt und sie entsprechend interpretiert. Sie haben natürlich recht, das höre ich etwas so aus Ihrer Frage raus. Beethoven ist ja wirklich mehr als nur ein weltberühmter Komponist. Er ist sozusagen die Ikone des Musikbetriebs schlechthin.
Wird viel gespielt und nächstes Jahr noch viel mehr.
Absolut. Sein Name ist wirklich so ein Synonym für Klassik. Und da besteht natürlich immer die Gefahr, dass die Musik mit ihrer revolutionären Energie hinter dieser globalen Marke Beethoven dann verschwindet in der x-ten Aufführung der 9. zu irgendeinem Anlass, bei denen sich dann Aufführende im Publikum eigentlich nur selbst feiern. Ja, und das führt dann weg von der Musik. Aber gestern ging es eben wirklich um zentrale musikalische Botschaften Beethovens. Die Ouvertüre der Schauspielmusik zu Goethes Egmont und die 7. Sinfonie, das sind beides Werke, die von Beethovens glühendem Freiheitsgedanken durchdrungen sind. Beethoven hat ihn nach seiner maßlosen Enttäuschung über den vermeintlichen Befreier Napoleon, der sich dann bald als Usurpator entpuppte, sozusagen in Tyrannos komponiert, gegen die Tyrannen aller Epochen. Und in ihrem musikalischen Furor sind diese Werke heute wirklich nach wie vor hochaktuell. Und auch das einige Jahre früher komponierte Violinkonzert stammt aus Beethovens mittlerer Schaffensperiode. die man eben oft die heroische nennt.
Ja, Solist dieses Violinkonzerts war Daniel Barenboims Sohn, der Geiger Michael Barenboim. Haben denn da Vater und Sohn gut harmoniert?
Ja, wunderbar. Die spielen ja nicht zum ersten Mal miteinander. Michael Barenboim ist aus dem Divan Orchestra hervorgegangen. Er ist mit 14 Jahren schon ins Orchester eingetreten. Seit 2003 ist er Konzertmeister und entsprechend traumwandlerisch sicher funktioniert diese Kommunikation. Was ja besonders wichtig ist in diesem Konzert, denn das ist alles andere als ein Virtuosenkonzert, bei dem das Orchester den Solopart nur begleiten würde. Der Solopart ist eingewoben in die symphonische Struktur und das ist ein einziges Aufeinanderhören und Aufeinanderreagieren. Und das gelang wirklich ganz fabelhaft gestern. Obwohl, muss man sagen, Michael Barenboim nebenher noch ein paar Mal mit einer Wespe zu kämpfen hatte, die ihm um die Nase summte. Auch damit ist er fertig geworden. Er ist keineswegs nur der kleine Sohn von Daniel Barenboim, wie viele meinen könnten immer noch, sondern er spielt mit großer musikalischer Intelligenz, er hat eine sehr gute Technik und vor allem hat er einen wunderbar singenden, wandlungsfähigen Geigenton und große Empfindsamkeit. Also es stimmt, manches Mal wirkt sein Spiel noch so eine Spur zurückgenommen und gehemmt. Ich bin mir aber ganz sicher, dass da noch mehr in ihm steckt, als er zeigt vielleicht immer. Ich stelle mir das aber auch nicht leicht vor, mit so einem Vater am Dirigentenpult wirklich komplett aus sich herauszugehen.
Das Ganze ist Open Air, man hat es auch ein bisschen gehört, das ist keine Konzertsaalakustik, Frau Spinola.
Natürlich muss man in der Open Air-Situation immer ein bisschen Abstriche machen. Der Klang wird verstärkt, er kommt über Lautsprecher, die Musik muss sich gegen Wind und Nebengeräusche von biertrinkenden oder Pommes frites essenden Besuchern durchsetzen. Aber bei Barenboims Konzerten finde ich immer, die elektronische Verstärkung ist sehr diskret. Die wirkt viel natürlicher als zum Beispiel in den Philharmonika-Konzerten, wo der Klang manchmal wirklich völlig denaturiert wirkt, weil er dann so technisch so aufgemotzt wird.
Vielleicht zum Schluss noch, ist es immer noch hörbar, dass das ein besonderes Orchester ist?
Ja, das finde ich absolut. Also erstmal ist das Orchester in Top-Kondition. Die haben sich so entwickelt über diese 20 Jahre hinweg. Das ist phänomenal. Barenboim ist einfach ein charismatischer Lehrer. Er sorgt für einen blitzsauberen Streicherklang. Es gibt fantastische Holzbläser, tolle Blechbläser. Und die Besonderheit des Orchesters, die hört man insofern, als es junge Menschen sind, die immer mit vollem Einsatz, also wie auf der Stuhlkante, spielen. Das hat man gestern schon in der Egmont-Ouvertüre hören können und dann erst recht in der 7. Symphonie. Diesen energetischen Schlusssatz der 7. Symphonie, die haben die mit einer so explodierenden Vitalität und Leidenschaft gespielt. Also das war wirklich insgesamt ein sehr gelungener, mitreißender Abend.
Vielen Dank, Julia Spinola war das über das Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen des West Eastern Divan Orchestras in der Berliner Waldbühne. Eigentlich habe er Lilium gar nicht inszenieren wollen, sagt der ungarische Regisseur Kornel Mundru zu. Das berühmteste Stück seines Landsmanns Ferenc Molnár sei nämlich in Zeiten der MeToo-Debatte extrem schwierig. Damit spielt der Regisseur darauf an, dass die weibliche Hauptfigur in Lilium an einer Stelle zu ihrer Tochter sagt, es ist möglich, mein Kind, dass einen jemand schlägt und es tut gar nicht weh. Kann man also jemanden lieben, der gewalttätig ist? Trotz dieser problematischen Szene oder gerade deshalb hat der Regisseur das Stück jetzt doch auf die Bühne gebracht. Gestern Abend hatte also Mundruzus Lilium Premiere bei den Salzburger Festspielen und meine Kollegin Karin Fischer war dabei.
Im ersten Bild findet sich der kaputte Lilium statt vor der Himmelstür vor einer eisernen Wand wieder. Regisseur Kornel Mundruzo hat den Schluss ganz nach vorne gesetzt und aus Molnars Engeln eine schön divers aufgestellte Truppe von LaienspielerInnen gemacht, die in Hamburg gecastet wurden und die Lilium erstmal gendergerechte Sprache beibringen.
Ihr Name?
Lilium!
Ist das die von Ihnen gewünschte Anrede?
Wer bist du?
Also, für mich gilt die Bezeichnung Mitarbeitende.
An der Wand steht Safe Space. An diesem Ort herrscht die politische Korrektheit der Wohlmeinenden statt der KUK-Bürokratie mit Zwischenszenen, die Autorin Kata Weber erdacht hat. Später wird Lilium hier »Ich bin Teil des repressiven Patriarchats« schreiben oder an einem Anti-Aggressionstraining teilnehmen müssen. Seine Geschichte läuft in Rückblicken ab. Wenn sich die Wand zum ersten Mal hebt, wird der Clou des Abends sichtbar. Im Bühnenbild von Monika Pormale recken zwei Roboterarme ihre Greifer in die Höhe, die nun eine Bank und ein vielteiliges Wäldchen aus künstlichen Goldregenbüschen, wohlgemerkt, wir sind im Theater, aus der Kulisse heben. Auch den Vollmond in der nächsten Szene ziehen sie so aus dem Regal. Die Greifarme werden zu Mitspielern, die sich ganz am Schluss auch artig verbeugen. Von dreuender Musik untermalt, wenig romantisch, die Arbeiter der Zukunft. So wie Mundruzzo das Märchenhafte ins Zukünftige übersetzt, hat er die Figuren modernisiert, vor allem die der Frauen. Oda Tormeyer gibt die Besitzerin des Fahrgeschäfts Frau Muschkat, mit der Lilium ein Verhältnis hat, als eifersüchtige Chefin, die zurückhaben will, was vermeintlich ihr gehört, und mit viel erwachsener Wehmut. Sie wirft Lilium raus, als er mit Juli anbandelt. Die Maya Schöne als ganz eigensinnige, trotzig liebende Frau spielt, die einfach mal nicht anders kann. Logisch, dass sie beim ersten Sex auf der Parkbank die Regie übernimmt.
Jetzt gehe ich nicht mehr.
Und was, wenn ich dich einfach hier sitzen lasse?
Auch dann nicht.
Mit der Arbeitslosigkeit aber beginnt das Drama, inklusive häuslicher Gewalt, geplantem Raubüberfall, Polizistenmord und Selbstmord des Protagonisten. Wenn die Wand dann wieder runterfährt und der Underdog Lilium sich in einer Gesellschaft wiederfindet, deren Sprache er nicht mal versteht, führt die moralisierende Engeltruppe, klein, dick, farbig, schwul, in Tütüs ein Walzerballett auf. Auch ein schönes Bild für den Anpassungsdruck einer Kulturtradition, die als normierende Gewalt vielleicht noch zu wenig bedacht worden ist. Mundruzzos Inszenierung hat viele solcher sinnfälligen Beobachtungen parat und jede Menge verspielte, märchenhaft schöne und perfekt choreografierte Szenen. Wenn Lilium in seiner einfachen Bretterbude zwischen den beiden Frauen steht und eine Videokamera seine Zerrissenheit zeigt. Wenn er mit dem kriminellen Freund Fixschur ein Wassertrommeltänzchen im Plastikpool aufführt oder mit ihm im künstlichen Schneetreiben über Bahngleise in Form von Laufbändern marschiert, die natürlich die Roboterarme auf der Bühne platziert haben. Jörg Pohl spielt den Lilium perfekt. Sein schmaler Körper balanciert exakt zwischen halbstarken Pose und vergeblicher Lässigkeit. Wenn er aggressiv wird, malen seine Kiefer, sein Blick wird starr, Küsse sind Bisse, Liebe bedeutet Schläge, ein Warum stellt sich hier nicht. Die Botschaft des Stücks samt dazu erfundener Klammer: Für die Abgehängten unserer Gesellschaft besteht der Tugendterror in der aufgezwungenen politischen Korrektheit der aufgeklärten anderen. Ein genialer Trick in Mundruzzos Inszenierung, der das Stück heute überhaupt spielbar macht. Liliums Botschaft lautet nämlich: Ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt, ich werde nicht wie ihr. Ich werde nicht bereuen, ich brauche keine Heilung, ich werde nicht der Sklave eurer Ideologie, eure Würde ist mir egal, ich bin anders. Lilium reklamiert das krasseste denkbare Außenseitertum für sich mit Worten, die ziemlich vernünftig klingen.
Es liegt nicht an Ihnen, hier etwas zu wollen, ja, wir entscheiden. Schauen Sie mal, Herr Lilium, es geht hier doch wirklich nicht um Sie, sondern um die menschliche Zivilisation.
Ach so ist das. Ich soll jeden respektieren, ich soll alle achten, ja?
Ja.
Ich sag euch mal was, Respekt muss man sich verdienen.
Mundruzzo und Kata Weber führen den Identitätsdiskurs, der derzeit die Gesellschaft und das Feuilleton bestimmt, ebenso intelligent wie humorvoll auf der Theaterbühne weiter. Und bewahren trotzdem auch den Kern von Molnars Stück, der von unbedingter Liebe handelt, die nicht zähmbar ist, die keine Regeln kennt, die niemanden um Erlaubnis fragt, die möglich macht, dass eine Frau Schläge erduldet und ein Mann einen Mord plant, weil er eine Familie ernähren muss. In Salzburg ist ein großes, sehr poetisches, sehr lustvolles Plädoyer gegen gesellschaftliche Zurichtungen aller Art zu sehen und für die Außenseiter in der vermeintlich oder tatsächlich politisch korrekten Mehrheitsgesellschaft. Das ist nicht nur gut gedacht. Mundruzzo zeigt, was Theater kann und heute sein kann. Und dass anders immer die anderen sind. Molnars Lilium wurde durch diese Inszenierung nochmal neu zurück ins Leben gebracht. Ein großer Abend.
Karin Fischer berichtete über die Premiere von Molnars Theaterstück Lilium bei den Salzburger Festspielen. Der Goldene Bär Die Goldene Palme und der Goldene Löwe. Das sind die drei begehrtesten Trophäen, die man auf europäischen Filmfestivals gewinnen kann. Berlin, Cannes und Venedig sind die drei großen unter den Festivals mit internationalem Wettbewerb. Daneben gibt es kleinere, wie das in Locarno am nördlichen Ende des Lago Maggiore in der Schweiz. Ein Festival, das den Goldenen Leoparden vergibt, und zwar früher oft an junge, unbekannte Filmemacher, die dann später berühmt geworden sind. Jim Jarmusch hat zum Beispiel einen Goldenen Leoparden bekommen oder Stanley Kubrick, beide mit Anfang 30. Dies ist ein Festival des Mutes, der Freiheit und der Courage, hat Festivaldirektor Marco Solari auch diesmal bei der Eröffnung betont. Rüdiger Suchsland, diesmal ist aber der Regisseur des preisgekrönten Films schon Anfang 60. War das jetzt trotzdem mutig, den Portugiesen Pedro Costa auszuzeichnen?
Tja, das kann man so sehen. Es ist tatsächlich so, dass sich jetzt nicht unbedingt ein anderer Film im Wettbewerb aufgedrängt hatte. Aber gleichzeitig muss man dann doch sagen, Pedro Costa ist der bekannteste, mit Abstand bekannteste Name im Wettbewerb gewesen unter den 16 Filmregisseuren. Er ist außerdem ein ständiger Gast eigentlich dieses internationalen Festivalzirkus seit 30 Jahren. Er war schon in Cannes, er war schon in Venedig mit seinen Filmen, auch schon mal in Locarno, hat auch schon Preise bekommen. Insofern hat das nicht besonders überrascht. Und in einem bestimmten Sinn fügt sich dieser Preis in eine Tendenz, die ich in den letzten 10 Jahren, ich komme jetzt schon 15 Jahre nach Locarno, in den letzten 10 Jahren konnte man beobachten, dass die Regisseure immer älter werden. Der Älteste war sogar mal 68 und in den letzten paar Jahren war der jüngste Regisseur, glaube ich, so Mitte 40, die meisten über 50. Das ist kein Nachwuchs. Das ist nicht das Kino der Zukunft. Und da muss sich, glaube ich, Locarno schon entscheiden, was die in Zukunft wollen. Danach muss man dann auch die Filme in die Wettbewerbe einladen oder nicht einladen. Und ich hätte gedacht, dass einer wie Pedro Costa dann auch in einem anderen Festival ganz bestimmt große Chancen hätte, in jedem Fall zu laufen, vielleicht auch Preise zu kriegen. Und da kann man sagen, der Mann und auch sein Film braucht keinen Preis. Das ist ein interessanter Film, es ist aber auch ein Film, der sehr eng ist in seinem ganzen Spektrum. Er heißt Vitalina Varela, wie auch die Hauptdarstellerin, die übrigens auch einen Preis bekommen hat, Silbernen Leoparden, und erzählt sehr naturalistisch, manchmal fast dokumentarisch, vom Leben in den Slums, wo die kapverdischen afrikanischen Menschenleben in Lissabon.
Also wollte das Festival oder will in den letzten Jahren und auch jetzt auf Nummer sicher gehen?
Ein bisschen kann man das denken. Also es passt eigentlich nicht zu diesem Statement des Mutes, das Sie am Anfang zitiert haben. Dieses Jahr hat ja das Festival eine neue Leiterin, die 42-jährige Französin Lily Instin. Die ist die künstlerische Leiterin, also unter dem genannten Direktor Marco Solari, der da schon über 20 Jahre ist. Und sie ist verantwortlich fürs Programm. Und ich fand jetzt eigentlich das Programm schon einerseits ganz interessant, weil es die Extreme ein bisschen auslotet und die Statements der künstlerischen Leiterin hören sich auch interessant an, aber wenn man dann doch die einzelnen Filme sieht, dann ist vieles schon konventionell und geht so in die eine Richtung. Natürlich nicht Mainstream-Kino, aber es sind schon diese immer gleichen, lakonischen, langsamen Filme ohne große Handlung, mit Figuren, die nicht viel mit dem Leben zumindest unserer westlichen Länder zu tun haben und insofern auch auf eine gewisse Weise sehr, sehr vorhersehbar.
Trotzdem hätte man ja einen jüngeren Filmemacher auszeichnen können oder eine Filmemacherin.
Genau, hätte man unbedingt. Es gab eine ganze Menge interessante Filme. Es gab auch einen amerikanischen Film, Der letzte Mensch von San Francisco heißt es, der unter Afroamerikanern in San Francisco spielt. Es gab auch einen sehr guten japanischen Film, Yokogao, der so eine leicht paranoide Geschichte aus dem Leben von Japan von heute erzählt. Also man kann einige nennen. Die Jury entscheidet natürlich unabhängig und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass sie diesem Portugiesen den Preis gegeben hat. Es ist eher eine gewisse Tendenz, die man erkennt, wenn man mal auf die Preise der letzten 10 Jahre schaut. Das geht dann schon immer in die gleiche Richtung. Und insofern muss man den jetzigen Preis auch dafür kritisieren, dass er überhaupt nicht überraschen kann.
Das deutsche Kino war ja in diesem Jahr auch stark vertreten, ist aber leer ausgegangen. War das zu Unrecht?
Ja, es waren jetzt keine spektakulär guten deutschen Filme. Wie gesagt, der Wettbewerb, auch der zweite Wettbewerb mit reinen Nachwuchsregisseuren. Es gibt da zwei, im zweiten wird kein Leopard verliehen, aber viel Geld. Und letztes Jahr hatte da eine deutsche Regisseurin gewonnen. Da sind keine deutschen Filme gelaufen, die jetzt extrem überrascht haben. Aber ich fand den deutschen Wettbewerbsbeitrag ziemlich gut. Es war eine Gemeinschaftsarbeit der Regisseure Ulrich Köhler und Henna Winkler, heißt Das freiwillige Jahr und erzählt eine Vater-Tochter-Geschichte, eine Generationengeschichte auf dem Dorf in der westfälischen Provinz. Und es geht eigentlich darum, dass die Tochter ihren Flug nach Costa Rica zum freiwilligen Jahr verpasst. Und zwar absichtlich, weil sie nämlich eigentlich mit diesem Flug nur die Träume, die unerfüllten Träume des Vaters erfüllen müsste. Und dann ist es eben so ein Vater-Tochter-Konflikt, der ganz ein bisschen auch an die Geschichte von Toni Erdmann erinnert hat. Auch witzig in mancher Hinsicht und mit so absurden Seiten, wo eigentlich beide Familienangehörigen, Vater, Tochter, sich viel ähnlicher sind, als es scheint, bei denen es auch wieder keine Mutter gibt, aber die Lebensverhältnisse. Und wir haben eigentlich so zwei sperrige Gestalten, zwei Kotzbrocken, die auf eine komplizierte Art und Weise dann doch aufeinanderstoßen.
Spiegelt denn das, was Sie jetzt über das Festival von Locarno gesagt haben, auch die Entwicklung im Kino allgemein wider?
Ja, das könnte man vermuten. Es ist sicherlich so, dass wir in den letzten Jahren sowohl in den Festivals wie im Kino im normalen Kino eine steigende Tendenz zur Formatierung beobachten können. Das heißt, es gibt Filme, die bestimmten Typen entsprechen. Natürlich gibt es dann die bekannten Blockbuster. Es gibt auch gehobenes Mainstream-Kino, zum Beispiel der neue Film von Quentin Tarantino, der ja in Locarno auf der Piazza gezeigt wurde. Es gibt die bekannten Genre-Filme, also Horror oder Thriller. Und daneben gibt es aber eben auch so eine bestimmte Form des Mainstream, wenn man das so nennen will. Also Filme, wo man eigentlich schon vorher genau weiß, in welche Richtung das geht, die aber was sehr Berechenbares haben. Und dazu gehört dann Pedro Costa. Ich glaube, dass das Kino eigentlich überraschen muss, viel mehr überraschen muss. Und wir brauchen auch in einem Festival wie Locarno Filme und auch Preisträger, die wirklich irritieren.
Vielen Dank, Rüdiger Suchsland, war das mit einer Bilanz des Filmfestivals in Locarno. Und jetzt nochmal nach Berlin. Dort haben die Schülerinnen und Schüler schon wieder 2 Wochen Unterricht. Die Sommerferien sind seit dem 1. August-Wochenende vorbei. Und so hat auch das Berliner Maxim-Gorki-Theater die Sommerpause jetzt für beendet erklärt und ist in die neue Spielzeit gestartet. Weil die Technik im Haupthaus erneuert wird, ist auf dem Vorplatz ein temporärer Theatersaal eröffnet worden, ein Container, eine Aufführungsstätte, die übrigens weiter genutzt werden soll, auch wenn die Hauptbühne fertig renoviert ist. Und zum Auftakt hatte dort Herzstück Premiere. Das ist ein absurder Dialog von Heiner Müller, der eigentlich nur 14 Zeilen lang ist. Eine Person will der anderen ihr Herz zu Füßen legen, aber wie sich herausstellt, besteht es nur aus einem Ziegelstein. Barbara Behrendt war dabei bei der Premiere und der Einweihung des Containers.
Wir taufen dich auf den Namen Container.
Die Gorki-Intendantin Shermin Langhoff und der Kultursenator Klaus Lederer schmettern 2 Flaschen Champagner gegen die grauen Wände der Übergangsspielstätte vor dem Haupthaus, die ihren Namen durchaus zurechtträgt. Endlich fließt Geld, die 70er-Jahre Technikanlagen der Bühnen nachzurüsten. Man habe, so Langhoff, fleißig an diesem voll ökologischen Container gearbeitet, sodass er wohl der einzige Bau Berlins sei, der innerhalb seines Zeitplans eröffnet wird. Über den Sinn und Unsinn harter Arbeit lässt Sebastian Nübling dann auch seine 7 verkorksten Clowns auf der leeren Bühne performen. In glänzenden Ganzkörperanzügen mit Halskrausen und roten Nasen ist jeder von ihnen auf seine eigene Weise eine jämmerliche Figur. Ein depressiver Clown in Schwarz verzweifelt an seiner Unfähigkeit, trotz größter Anstrengung einen Vorhang aufzuhängen. Ein gelber Clown trägt so große Kartons an den Füßen, dass an Arbeiten nicht zu denken ist. 2 Grinseclowns versuchen derweil, die Show am Laufen zu halten.
Thank you so much for coming to our show. Herzstück bei Heiner Bam Müller!
Anrührend ist der Protestclown. Stumm steht er am Rand, klebt sich den Mund zu, dann die Augen. Später lässt er einen Flummi springen, im Takt eines Herzschlags. Oder einer Maschine. Hinten ein Zitat aus Müllers Stück. Arbeiten und nicht verzweifeln. Später verkehrt es sich in verzweifeln und nicht arbeiten. Mit einer ähnlichen Clownstruppe hatte Nübling schon vor 2 Jahren Müllers düstere Hamlet-Maschine inszeniert. Die neue Harlekin-Bande trägt einen leichteren Humor zur Schau, doch darunter blitzen die Abgründe. Unter traurig-komischen Verzweiflungstaten und lauten Befehlen versucht sie, ein großes Herz aufzuhängen, damit das Herzstück endlich beginnen kann. Die optimistischen Zeilen aus dem Song Baker Street laufen derweil ironisch ins Leere. Nübling legt Müllers kürzestes Drama konsequent als Stück über die Arbeit als eine das Ich zerstörende Maßnahme aus. Das ergibt Sinn. Geht es in diesem absurden Text um das Herz, das Person 1, Person 2 zu Füßen legen will und das sich als Ziegelstein erweist, nachdem 2 es mit dem Taschenmesser herausoperiert hat? Doch nicht um eine verunglückte Liebesgeschichte, sondern um einen eiskalten ökonomischen Tauschhandel. Nübling macht daraus einen feinen, kleinen, mehrsprachigen Abend über Arbeitsverweigerung als Lebensrettung. Keine Chance für diese abgehängten Figuren im harten Effizienzsystem zu bestehen. Nach ewigem Abmühen betreten Profitechniker die Bühne, entfernen das scheppe Holzherz und haben in 0,nichts ein blinkendes Superherz in Funktion gebracht. Den Herzschlagrhythmus des Textes lässt Nübling zwar leider außer Acht, doch die Choreografien berühren in ihrer Sisyphos-artigen Vergeblichkeit, mit der der Mensch sich gegen die Maschinisierung, der Clown sich gegen das erzwungene Lachen stellt. Eine Inszenierung, die dem Heiner-Müller-Kosmos entspringt. Ohne Müller-Kenntnis mag vieles allerdings banal wirken. Ein Sekundärabend zum Stück, das hier absichtlich vernuschelt aufgesagt wird, innerhalb eines furiosen Burnout-Monologs von Vidina Popov.
Klauern says, darf ich mein Herz zu Füßen legen? Klauern says, wenn sie mir einen Fußboden schmutzig macht. Klauern says, mein Herz ist rein. Klauern du, das werden wir ja sehen. Klauern, ich krieg's nicht heraus. Klauern du, wollen sie, dass ich ihnen helfe? Klauern, wenn sie nichts ausmacht. Klauern du, es wäre ein Vergnügen. Ich krieg's auch nicht heraus. Klauern cries. Klauern du, ich werde es ihnen herausfordern. Wozu habe ich ein Taschenmesser? Das werden wir gleich haben. Arbeit nicht verzweifelt, das hätten wir. Aber sie hat einen Ziegelstein. Ihr Herz ist ein Ziegelstein. Klauern, aber schlägt nur für sie.
Alles verstanden? Am Ende ist es Heiner Müllers eigene Stimme, die das Stück noch einmal liest. Sie kommt aus 2 kleinen Staubsaugerrobotern, die über den Boden flitzen und den Effizienzkampf längst für sich entschieden haben. Ein poetisches Schlussbild für Nüblings schöne Erschöpfungsetüde.
Barbara Behrendt war das über den Spielzeugauftakt am Berliner Maxim-Gorki-Theater mit Herzstück von Heiner Müller. Und in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel berichten wir jetzt über den jüngsten Bilderstreit. Der wird gerade in San Francisco ausgetragen und es geht um ein Wandgemälde in einer Schule.
Ja, mal wieder wird heftig gestritten über die Kunst und mal wieder steht die Frage im Raum, darf man diese Bilder weiterhin zeigen oder muss man sie übermalen? Es geht insgesamt um 13 Fresken in einer Schule in San Francisco und sie illustrieren das Leben von George Washington. Der erste Präsident der USA war bekanntermaßen Sklavenhalter und so zeigen die Fresken unter anderem Sklaven bei der Arbeit. Außerdem auch einen Ureinwohner, der von Siedlern ermordet wurde. Traumatisierend finden Schüler diese Bilder von unterdrückten Menschen. Anderen Kritikern sind die Gemälde nicht didaktisch genug. Sie würden nicht über die Geschichte der Sklaverei und des Völkermords an den Ureinwohnern aufklären. Die Schulbehörde hatte deshalb vor ein paar Wochen beschlossen, alle 13 Fresken zu übermalen. Daraufhin gab es in den USA heftige Proteste von Historikern und Kunstkritikern, aber auch von schwarzen Bürgerrechtlern. Wer diese Bilder übermale, lösche damit die amerikanische Geschichte aus, hieß es. Andere verglichen das Vorhaben gar mit Bücherverbrennungen oder mit der Zerstörung antiker Kunst durch die Terroristen des Islamischen Staats. Der Künstler, der die Bilder in den 30er Jahren geschaffen hatte, habe die Sklaverei keineswegs verherrlichen wollen. Die Gemälde seien vielmehr eine mahnende Erinnerung an die Unterdrückung von Menschen in den USA. Angesichts des Protests ist die Schulbehörde in San Francisco jetzt tatsächlich zurückgerudert. Die Fresken werden nun doch erhalten, aber mit einer Verkleidung abgedeckt. So richtig glücklich ist mit dieser Entscheidung allerdings auch niemand. Keine Kunst ist halt auch keine Lösung. Und am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute erinnern wir an den Wiener Dirigenten und Chorleiter Helmut Froschauer, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Froschauer war während seiner langen Karriere unter anderem Chefdirigent des WDR-Funkhausorchesters in Köln, außerdem Chorleiter an der Wiener Staatsoper und bei den Bregenzer und den Salzburger Festspielen. Er arbeitete eng mit dem Dirigenten Herbert von Karajan zusammen, etwa im Rahmen der Berliner Festwochen 1987, bei denen auch diese Aufnahme entstanden ist, die wir da gerade schon im Hintergrund hören, ein deutsches Requiem nach Worten der Heiligen Schrift von Johannes Brahms. Am Pult des Orchesters stand damals Herbert von Karajan, den Chor leitete der heute verstorbene Helmut Froschauer.
Ja, und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend geben nach den Nachrichten einen Ausblick auf den Koalitionsausschuss heute Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.